Willkommen zurück zu Friedrich Weinrebs Innenwelt des Wortes. Jetzt der unaussprechliche Name. Nun kennt das Wort der Bibel Gott auch unter dem Namen Herr. Was ist gemeint, wenn verkündigt wird, dass der Herr unser Gott der Herr einer ist? Oder wollen wir uns etwa mit der Feststellung begnügen, dass es nun einmal diese beiden Namen gibt, Elohim und Herr? Das allerdings wäre eine Oberflächlichkeit, ein Veräußern. Ich bedenke, dass wir hier fortwährend von einer Zweiheit sprechen. Schon im Gleichnis vom Mann, der sich bewirbt und nach dessen Innenleben nicht gefragt wird. Wie viele Menschen kennen und schätzen deshalb auch bei sich nur, was sie in der Gesellschaft tun und was man von ihnen sagt. Nur sehr wenige wissen von einem selbstständigen, vielleicht sogar alles andere beherrschenden Innenleben. Man erzählt doch von Ödipus, dass er seinen Vater tötet, um mit der Mutter ungestört leben zu können. So bringt man das innerliche Leben zum Schweigen, um dann in der Welt für das Mächtige, man sagt, alles zu tun. Wozu sonst der große Nachdruck auf Politik, auf Status und Karriere? Wozu sonst heißt es, wenn man hier stirbt, sei alles aus? Das Bild von Ödipus bringt uns schon darauf, dass der andere Name für Gott, der Name Herr, weiblich sein könnte. Ein bedrohliches Bild, denn das könnte auch heißen, dass der Name Herr dann als der wichtigere käme und dass man den Namen Gott, den Vater, damit verdrängen könnte, ihn sogar töten, vernichten. Wie lautet nun dieser Name in der Bibel? Der Name Herr, muss man zuerst einmal wissen, wird im Hebräischen überhaupt nicht genannt. Man sagt nur Adonai, Herr, weil man das Wort, das dort eigentlich steht, nicht sprechen will. Es steht dort nämlich das Tetragramm, also vier Buchstaben, und das könnte man eventuell als Jehova oder auch als Yahweh aussprechen. Das Hebräische aber kennt eigentlich keine Vokalzeichen und die Aussprache wird im Prinzip jedem frei überlassen. Der Stamm des Tetragramms ist das Wort Hove, das einfach Gegenwart bedeutet, also immerwährende Gegenwart. Gegenwart in der Vergangenheit wie im Heute und wie in der Zukunft. Gegenwart also im Laufe der Zeit, nie aufhörende Gegenwart, ewige Gegenwart. Und mit dem hebräischen Begriff für ewig, le olam, hat man dann auch die Vokale gedacht. So entsteht mit den Vokalen E, O, A das Tetragramm als Jehova. So wird es denn auch geschrieben, aber wie gesagt, nicht ausgesprochen. Auch das hat einen Sinn. Denn gerade weil es um den Namen des allgegenwärtigen Gottes geht, nimmt man an, dass bei jedem der vier Zeichen des Tetragramms alle Vokale stehen sollten. Das aber ist unaussprechbar. In der Welt der Zeitlichkeit findet der Name von Gott als Herr keine Ausdrucksmöglichkeit. Das Wort Hove, Gegenwart an sich, enthält dann auch die Wurzel zum Begriff des Seins. Wo Gott dem Mose diesen seinen Namen beim brennenden, aber nicht verbrennenden Dornbusch nennt, sagt er auch das entscheidende Ich Bin, der Ich Bin, also die Ich-Form vom Sein. Das Tetragramm ist dann die dritte Person, die Er-Form, und könnte übersetzt werden als Er ist, immer Gegenwart. Daher übersetzte man das Tetragramm in gewissen jüdischen Kreisen einfach als Er, häufiger noch als der Ewige. Mit dem Namen Herr kommt auch die Zeit als ständige Gegenwart in die Welt. Zu Anfang des zweiten Kapitels der Genesis heißt es, es konnte nicht wachsen. Mit anderen Worten, was wir Zeit nennen, zeigt uns eben ein Wachstum. Das Erscheinende wächst in der Zeit. Das Wesen, der Vater, führt durch das Tetragramm ein und heißt dann auch oft der Herr Gott. Und man spürt dann auch die Bedeutung des Ausdrucks. Der Herr unser Gott, der Herr ist einer. Denn so wie Wesen und Erscheinung in der Zeit eine Form bilden, so ist der Mensch mit seiner Innerlichkeit und der Mensch im Erscheinenden derselbe Mensch. Der Lebenslauf des Menschen betrifft keinen anderen, als sein unaussprechbares, als sein unsagbares Inneres, das eben die Fülle von allem enthält. Wir sahen schon, dass der Name Herr nur ein Ausweichen vor dem unartikulierbaren Tetragramm bedeutet, bei dem es sich um das immerwährende Sein handelt, um eine ständige Gegenwart, wie auch die Zeit fließen mag. So wird vielleicht klarer, dass dem Vater, dem Männlichen, etwas zum Vatersein fehlte, dass er aus seiner Fülle etwas für seine Schöpfung, für diese Welt benannte. Ohne dieses könnte hier nichts wachsen. So kam zum Inneren, zum Männlichen, das, was man in der Welt als das Weibliche erkennt. Das Wort für weiblich ist im Hebräischen Nekeva und das bedeutet auch hohl, also eine Hülle. Die Frau umringt den Mann, heißt es bei Jeremia. Das in der Zeit Erscheinende hat sein Inneres. Die Erscheinung umhüllt nicht nur das Wesentliche, sondern schützt es damit auch. Und dazu kommt noch das Phänomen, dass das Tetragramm ein weibliches Wort, der Name Herr, also sehr irreführend ist, wenn man dabei an Männlichkeit in der Gesellschaft denkt. Die Zeitlichkeit umhüllt, verbirgt das Wesen. Aber beide sind eine Einheit wie der Herr und Gott. Man soll die beiden gerade nicht trennen, nicht spalten. Und es wird dem Sinne nach noch klarer, wenn man bedenkt, dass das Männliche, das Innere, den Samen hat, durch welchen das Weibliche, das in der Zeit Erscheinende, die Frucht hervorbringen kann. Überhaupt, die Frucht kann nur in der Zeitlichkeit wachsen. Das Weibliche aber soll dann eben nicht wie die Mutter des Ödipus betrachtet werden, die man sich aneignen kann, indem man den Vater verschwinden lässt. Einzusehen wäre, dass das Sein immer da ist, dass man nicht so tun kann, als ob es nur heute zur Verfügung steht, um ihm dann je nach Laune die Frau zu rauben. Den Mann, den man dann damit auch tötet. Man kennt doch die Folgen, die Ödipus mit seiner Tat über sich bringt. Vielleicht hat in der Erscheinung im Zeitlichen deshalb auch das Männliche den Samen, der das weibliche Ei befruchtet. Grund des Ganzen ist eben dieser Urgedanke Gottes, des Vaters, der seinen Samen der Mutter der Welt schenkt, damit sie ihn in der Welt erscheinen lässt. Die Zeit, könnte man auch sagen, erhält Saat aus dem Wesentlichen. So kann sie auch Früchte hervorbringen. Hier wäre auch an die himmlische Hochzeit zu denken, wo der Bräutigam im Himmel der Braut dieser Welt entgegengeht, sie zu empfangen. Oder an den Schmuck, den man auch in der Bibel der Frau der Braut schenkt. Wird doch die Welt in ihrer Erscheinung im Zeitlichen von einer uns unbekannten Quelle her mit Schönheit, mit Harmonie geschmückt, weil nur sie die Frucht bringen kann. Von dieser Quelle her kommt auch die Freude, mit der ein Kind empfangen werden könnte. Es ist auch die Tragödie der Freiheit des Menschen, seiner Göttlichkeit, dass er entgegen dem Sinn der Welt keine Frucht, keine Kinder empfangen will. Mit dem gleichen Recht seiner Freiheit, wie er sich nach Gott sehnen kann, kann er das alles verhindern. Kann er den Hinderer, dies die Bedeutung des Wortes Satan im Hebräischen, anbeten und einem Götzen folgen, der als Freude nur das Vernichten kennt. Der Mensch kann so das Leben auch spalten und nur dasjenige Leben nennen, wo er das Zeitliche beherrschen, wo er machen kann, was ihm in seiner Freiheit gefällt, wo es ihn nach Macht gelüstet und das Wesentliche seines Lebens, die einmalige Fülle seines Ichs, nicht zur Kenntnis nehmen, es als etwas Nichtswürdiges betrachten. Dann ist Leben in Ewigkeit für ihn etwas Unmögliches. Dann kennt er bestenfalls eine lineare Verlängerung der Zeit in Vergangenheit und Zukunft. So entstehen auch verschiedene Reinkarnationslehren als Zeichen, dass man sich die Zeit angeeignet hat, dass man das Geheimnis des Vaters, die Fülle seiner Einheit von allem Vielfältigen, verschwinden ließ. Man hat dann Gott im Menschen verleugnet, zu nichts gemacht, veräußert, getötet. Soweit dazu. In der nächsten Episode geht es um die unmögliche Geburtsgeschichte. Bis dahin, bleibe behütet.